Da führten die Juden Jesus vor Pilatus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, wenn man sich das heute anschaut, dann ist das für mich schier unglaublich. Wir, die wir Jesus ja nicht leibhaftig gesehen haben, wir würden uns das doch manchmal wünschen, die Möglichkeit, direkt mit ihm zu leben, vielleicht ihm wie seine Jünger nachzufolgen, bei der Bergpredigt einzuhaken, nachzufragen, du, wie hast denn du das eigentlich gemeint? Wir, oder da kann ich ja eigentlich nur von mir selber sprechen, ich wäre froh, ihn leibhaftig gesehen zu haben. Die Juden hingegen, damals, die ihn leibhaftig gesehen haben, die wollten ihn schnellstmöglich loshaben. Ihn ans Messer liefern, ihn kreuzigen. Haben sie es nicht erkannt? Haben sie es nicht gecheckt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Lasst uns mal gemeinsam in die Geschichte eintauchen. Vielleicht können wir sie dann besser verstehen. Wir stellen uns wie ein stiller Beobachter mitten in diese Szenerie und schauen mit unseren Augen des 21. Jahrhunderts darauf. Geleitet durch die Frage, was ist die Botschaft des Textes für uns heute? Oder was will Gott uns damit sagen? Stellt euch mal vor, wir wären jetzt da mittendrin. Mitten in dieser Szenerie, mitten in dieser Gerichtsverhandlung. Spürt ihr die Emotionen? Riecht ihr die Wut? Seht ihr den Ärger, der sich da zusammenbraut? Der Pöbel, das Volk ist aufgebracht. Sie rufen und brüllen zu Tode mit ihm. Sie stehen hinter der Abgrenzung, recken ihre Hälser und schreien aus Leibeskräften: Kreuzige ihn! Die Wut ist zum Greifen nahe, die Stimmung ist gefährlich am Kippen. Der römische Soldat wehrt sie übereifrig ab, wobei er es noch unter Kontrolle zu haben scheint. Noch benutzt er das stumpfe Ende von seiner Lanze. Wenn es hart kommt, dreht er die Lanze um. Dann wird es gefährlich. Und ich frage mich, woher? Woher kommt diese Wut? Woher kommt dieser Zorn? Jesus, unschuldig und ruhig, steht in der Mitte. Wie kann man diesen Mann töten lassen? Was hat das Volk so aufgebracht? Haben sie nicht erkannt, dass er Jesus, der Messias, der Erlöser ist? Der, auf den das ganze Volk eigentlich schon gewartet hat? Im völligen Kontrast dazu die weisen alten Männer mit ihren Rauschebärten. Sie sitzen da und schauen. Sie argumentieren, beratschlagen. Sie haben hier das Wort. Ganz eindeutig. Die Lautstärke kommt vom Pöbel, ja. Aber die Worte, die entscheiden, die kommen von diesen alten weisen Männern. War das nicht schon immer so, dass nur ein paar wenige eine ganze Masse aufwiegeln können? Dass einzelne geistige Brandstifter einen riesigen Flächenbrand des Zorns und der Gewalt entfachen können? Haben diese alten Männer das einfache Volk instrumentalisiert? Wurden die Bauern aufgewiegelt? Wurde ihre Unwissenheit ausgenutzt, ihre fehlende Bildung und das Unvermögen, die ganzen Zitate der Bibel nachlesen zu können? Wurde es ausgenutzt, um sie fehlzuleiten? Haben sie sich durch diese alten, weisen Männer hier instrumentalisieren lassen? Das würde vielleicht auch den Zorn und die Aggressivität erklären. Wenn eine angestaute Wut an einem Sündenbock einreißt, dann kommt es zu einem Dammbruch, zu einer Flut an Emotionen. Jesus war der Sündenbock. Jesus war Schuld. Schuld an der Besatzung der Römer, Schuld an der Armut, Schuld an der langen Dürre, Schuld an Wohnungsmangel, Schuld am wenig Essen, Schuld am persönlichen Missgeschick. Jesus war Schuld. Denn die Oberen, die Weisen werden schon recht haben. Das öffentliche Urteil über Menschen ist schnell gefällt. So schnell kommt die Justiz oft gar nicht hinterher, wie das die Presse oder heute die sozialen Medien die Schuldigen schon benannt haben. An dem Problem ist der Schuld, sind die Schuld, der Politiker, die Flüchtlinge, die Managerin, der, die, das. Und die breite Masse der Bevölkerung lässt sich nur allzu schnell aufwiegeln. Für mich beängstigend. Wo lasse ich mich blind leiten? Wo bin ich Teil dieses blinden Mobs, lasse mich vereinnahmen von vorschnell gefällten Urteilen, von Meinungen oder Gerüchten, die die Runde machen? Der wurde schon viel zu oft im Gasthaus mit zu viel Bier erwischt. Das kann nicht gut gehen. Sie geht viel zu oft mit ihrem jüngeren Freund aus. Ist der nicht verheiratet? Gespräche über Mitmenschen, eigene Vermutungen vermischt mit Halbwahrheiten, können nur allzu schnell eine beängstigende Spirale entwickeln. Nein, am Ende werden wir sicher nicht Kreuzige ihn rufen. Aber vielleicht denken wir, du Alkoholiker, du Ehebrecher, du Lügner. Vielleicht erliegen wir auch allzu schnell dem menschlichen Bedürfnis, einen Sündenbock auszumachen. Denn wenn ich jemanden habe, mit dem ich auf meinen Finger zeigen kann, dann zeigt niemand auf mich. Dann ist von meinen Sünden abgelenkt. Aber steigen wir wieder in die Geschichte ein. Schauen wir uns noch einmal die Szenerie an. Und wir sehen etwas rechts der Mitte einer dieser alten, weisen Männer mit Rauschebart. Edle Kleidung, seine Körperhaltung zu entnehmen, würde ich mal schätzen, er ist eine recht starke Person. Legen wir ihm doch mal die Worte in den Mund, welche Johannes uns überliefert hat. Wäre dieser nicht der Übeltäter, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, deshalb haben wir ihn zu dir gebracht. Sie wollen ihn töten. Der Vorsatz war schon lange gefasst. Ihr Herz hatte diese Entscheidung schon lange getroffen. Nun wird diese Herzensentscheidung nur noch in die Tat umgesetzt. Und wie sie das tun, diese oberen Juden, geschickt und berechnend, geradezu eiskalt. Nein, die Juden, die durften niemanden töten. Sie lebten ja unter der Herrschaft der Römer. Und eine Todesstrafe, das durften nur die Römer, die römische Justiz verhängen. Die Juden, die durften nur kleinere Vergehen ahnden. Die Höchststrafe, die sie verhängen durften, war Steinigen. Nun, das ist auch nicht wirklich angenehm. Aber Steinigen ist nicht sicher. Nicht sicher, dass der Gesteinigte dabei stirbt. Manchmal, ja, manchmal überlebt der Gesteinigte dieses Prozedere, diese schmerzhafte Prozedur. Und den oberen Juden war das wohl nicht sicher genug. Sie wollten Jesus tot sehen, also richtig tot, ganz tot, nicht nur ein wenig steinigen. Deshalb bringen sie ihn vor Pilatus. Und wie sie das machen? Sie führten Jesus vor das Prätorium, gingen aber nicht hinein, damit sie nicht unrein würden. Eine Tatsache, welcher der Maler des Bildes hier nicht umgesetzt hat. Denn ein richtiger Jude, also einer, der es wirklich ernst meint, der würde niemals in das Haus eines Römers gehen. Und schon gar nicht am Vorabend des Passas. Viel zu groß wäre ja die Gefahr, dass er sich unrein machen würde, wenn er etwas anfasst, was unrein ist. Damit würde er sich ja von dem anstehenden Fest disqualifizieren. Nein, nein, sie gehen nicht rein. Sie wollen sich nicht unrein machen, sie wollen nicht Gefahr laufen, etwas Falsches anzufassen, aber sie wollen Jesus töten und schleppen ihn halt vor den Regierungssitz von Pilatus. Welch eine berechnende und eiskalte Haltung, sich nicht unrein machen wollen, aber Jesus ans Kreuz bringen wollen. Welch ein Hass, welch eine Wut muss in ihnen stecken, damit sie sich zu solch einem Handeln gezwungen sehen. Sie hätten doch einfach bis nach dem Fest warten können. Sie hätten ihn doch einfach steinigen können und dann wäre es gut gewesen. Nein, das hat nicht gereicht. Jetzt sofort und richtig tot. Welch eine Wut, welch ein Hass. Die moderne Psychologie, die hätte hier vielleicht einen Erklärungsansatz. So gilt die Erkenntnis als gesichert, dass je mehr wir uns über etwas aufregen, desto größer ist das Körnchen Wahrheit da drin oder auf Mundart getroffene Hunde bellen. Getroffene Hunde bellen. Wenn wir eine Kritik entgegengetragen bekommen, die überhaupt nicht stimmt, aus der Luft gegriffen, dann können wir sie abperlen lassen. Dann betrifft sie uns ja nicht. Ist darin aber ein kleines Körnchen Wahrheit und wird damit vielleicht ein Wunderpunkt bei mir angesprochen, dann reagiere ich. Kritisiert die Person gerade etwas, das ich selbst an mir nicht leiden kann, dann fängt es an, in mir zu brodeln. Ein ungeschickter Spruch über mein Aussehen, wenn ich mich eh gerade zu dick fühle. Eine Kritik an meiner Arbeit, wenn ich weiß, das lief jetzt gerade eh nicht so gut. Ein Gemaule über mein Verhalten, wenn ich weiß, ja, ich habe da jetzt gerade nicht so geschickt reagiert. Ja, getroffene Hunde bellen. Haben die Juden deshalb so reagiert? Weil sie innerlich gemerkt haben, dass Jesus irgendwie recht hatte? Wollten sie es einfach nicht wahrhaben? Und wo wollen wir? Wo willst du und ich etwas nicht wahrhaben? Wo lassen wir Kritik nicht an uns heran? Wo reagieren wir über? Wo fangen wir an, andere zu beschuldigen, um nur von uns selber wegzuweisen? Manchmal ist der Weg des Ehrlichwerdens, des Sagens, ja, du hast recht, einer der schwersten Wege der Welt. Und je mehr sich unser Innerstes dagegen wehrt, desto wichtiger ist dieser Weg. Die Juden kommen hier nicht gut weg. Die breite Bevölkerung hat vorschnell einen Sündenbock gesucht und blind Hetzparolen geschrien. Die reichen Oberen haben eiskalt einen Plan verfolgt, wollten Jesus loswerden. Aber da haben wir ja noch den Römer, Pilatus. Wie verhält er sich? Wenden wir uns ein drittes Mal der Geschichte und dem Bild zu und schauen nach. Pilatus kennt die jüdischen Gepflogenheiten. Nicht anders ließe es sich sonst erklären, dass er aus dem Haus rausgeht, um den Juden entgegenzukommen. Er hört sich die Beschuldigungen an, wobei so kurz, wie die Beschuldigungen bei Johannes zusammengefasst sind, scheint es fast so, als wären die Juden nicht zum ersten Mal bei ihm gewesen. Als wäre das schon immer wieder Gesprächsthema bei ihm gewesen, als wollten sie Jesus schon vorher anschwärzen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass Pilatus Jesus ganz direkt fragt: Bist du der König der Juden? Eine Frage mit politischer Sprengkraft. Aber Pilatus wird aus Jesus nicht so ganz schlau. Vielleicht merkt er auch, dass an diesem Jesus irgendwas anders ist. Er ist kein politischer Aufrührer. Jesus ist kein radikaler Freiheitskämpfer. So viel scheint Pilatus schnell klar geworden zu sein. Er sagt auch, ich finde keine Schuld an ihm. Aber irgendwie scheint sich Pilatus hier durchzuwinden. Er will sich nicht ganz mit den Juden verderben. Daher kann er ihn nicht so ganz freilassen. Widerwillig lässt er ihn auspeitschen und ihm eine Dornenkrone aufsetzen und hofft, die Juden geben sich damit zufrieden. Pilatus, als einer, der die Wahrheit erkannt hat, der zumindest ein winziges bisschen dessen erahnt hat, welche Rolle Jesus hier innehat, aber Pilatus auch jemand, der sich von den Erwartungen anderer hat leiten lassen. Wie oft haben wir schon in unserem Leben etwas erkannt? Haben wir gemerkt, das wäre jetzt eigentlich richtig? Das wäre jetzt eigentlich dran, dieses oder jenes zu tun, sich vielleicht zu entschuldigen, dem Nächsten zu helfen, diese oder jene Entscheidung zu fällen oder einfach nur im richtigen Moment die Wahrheit sagen? So wie Pilatus haben wir etwas erkannt oder vielleicht erahnt, aber wir waren unsicher und wir haben uns abbringen lassen von den Stimmen der anderen. Oder vielleicht, weil es im Moment einfach zu schwierig war, der eigenen Stimme zu folgen. Ja, diese Kreuzigungsgeschichte, die hält uns einen Spiegel vor. Wir sehen die Juden. Das breite Volk, welches sich hat vereinnahmen lassen von Gerüchten, von Parolen, von Fake News und Hetze, blind geworden, weil es endlich einen Sündenbock gibt. Wir sehen weise Männer, die wie getroffene Hunde bellen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, was gerade passiert, handeln im blinden Zorn, weil Jesus ihren wunden Punkt aufgedeckt hat. Und wir sehen Pilatus, welcher eigentlich erkannt hat, was der nächste Schritt ist, aber sich nicht getraut hat, diesen zu gehen. Und ich frage mich, wer wäre ich damals gewesen? Wer bin ich heute? Als letzter Blick soll unser Augenmerk nochmals auf Jesus gehen. Jesus steht hier in der Mitte, in sich ruhend, trotz des größten Sturms um sich herum. Es geht um seine Todesverhandlung und doch lässt er sich nicht von seinem Weg abbringen. Es ist ja nicht so, dass auch Jesus Zweifel gehabt hätte. Im Garten Gethsemane, nur wenige Stunden zuvor, hat Jesus gezweifelt und gerungen und gebetet und konnte nicht schlafen. Er hat mit seinen Zweifeln gekämpft und das macht mir Mut. Dass auch Jesus Zweifel hatte, dass auch er Angst hatte, dass auch Jesus mal unsicher war. Aber er hat dort im Garten Gethsemane wieder Kraft getankt. In der Zweisamkeit mit Gott hat er sich Kraft geholt, die Kraft, die er gebraucht hat, um den Weg zu gehen. Und vielleicht ist das die mutmachende Botschaft inmitten dieses bedrückenden Bildes. Wenn wir unser Herz zu Gott halten, wenn wir mit Gott Gemeinschaft pflegen, unsere Sorgen und Ängste teilen, dann gibt uns Gott die Kraft, auch die größten Bedrohungen und Herausforderungen zu bestehen. Gott helfe uns dabei. Amen.